Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Studieren geht über Probieren. Und bei mir ist heute Herr Lukas Hemkenreis. Hallo Lukas, schönen guten Abend.
Hallo.
Wir nehmen dich heute Abend mal ausnahmsweise abends auf, wobei das ja fürs Hören oder fürs Schauen eigentlich egal ist. Ja, ich möchte kurz Herrn Hemkenreis kurz vorstellen. Hemkenreis hat nach seinem Abitur eine Zahntechniker-Ausbildung absolviert. Und danach hat er ein duales Studium an der Hochschule Osnabrück gemacht und inklusive einer Berufsausbildung dann zum Industriekaufmann. Und anschließend nach seinem Bachelorstudium ist er dann an die Fernuniversität in Hagen gewechselt und hat dort seinen Master in Wirtschaftswissenschaften gemacht. Und da haben wir uns auch kennengelernt. Er war mit beim Skiseminar dabei und hat anschließend dann Masterarbeit bei mir geschrieben in dem Bereich agile Methoden im Projektmanagement. Da werden wir nachher auch noch ein bisschen drüber sprechen. Aber zunächst einmal wollen wir doch bei ihm ein bisschen unten weiter anfangen. Nach seinem Abitur Zahntechniker-Ausbildung, das ist ja was ganz Seriöses. Und dann ist er dann gewechselt in den Betriebswirtschaftsbereich und da muss natürlich so als Eingangsfrage kommen, wie konnte es zu diesem Sinneswandel kommen?
Ja, genau. Also ganz interessant. Ich finde es auch immer noch spannend, wenn man sich selber nochmal durchliest, den
Ja.
Lebenslauf. Also bei mir war es tatsächlich, ich habe während meines Abiturs schon ein paar Praktika gemacht. Ich komme gebürtig aus Münster, bin aufgewachsen in Oss-Bevern und habe dann in Oss-Bevern ein paar Betriebe besucht und habe da Praktika gemacht und unter anderem auch eben in einem Dentallabor. Und da war ich sehr gut zufrieden und konnte mir den Werdegang als Zahntechniker im ersten Schritt sehr gut vorstellen. Es war von vornherein aber geplant bei mir, dass ich gerne im Nachgang Zahnmedizin studieren wollen würde.
Ja.
War aber bewusst, dass ich aufgrund meines Abiturs, was jetzt nicht überragend gewesen ist, ich auf jeden Fall nicht direkt einen Studienplatz im Bereich der Zahnmedizin bekomme.
Okay.
Und habe dann eine Ausbildung gemacht zum Zahntechniker. Und wollte danach weiterhin im ersten Schritt Zahnmedizin studieren und habe dann noch ein bisschen übergangsweise gejobbt, weil ich mir damals sehr blauäugig dachte, ach, das mit dem Studienplatz soll wohl was werden, wenn man erstmal die Ausbildung fertig hat. Das hat aber dann nicht so gut funktioniert und dann habe ich irgendwann gedacht, ach, was hältst du denn eigentlich davon, wenn man sich die Branche Zahnmedizin, Zahntechnik aus der betriebswirtschaftlichen Seite mal anschaut? Und dann war eigentlich der Plan, dass ich in Dortmund ein Vollzeitstudium mache, ein Double Degree irgendwie an der Universität oder an der Fachhochschule in Dortmund. Ich da eben Double Degree mache und da anfange. Und dafür brauchte ich aber eben kaufmännisches Vorpraktikum. Weil in dem Bereich hatte ich halt bisher ja gar nichts vorzuweisen durch meine Ausbildung. Und habe das kaufmännische Vorpraktikum dann in Oss-Bevern bei einem Unternehmen gemacht, was im Tiefkühl-Lebensmittelsegment unterwegs ist. Und es musste 6 Wochen, der Nachweis musste 6 Wochen sein. Und nach 4 Wochen hat man dann das Gespräch geführt. Und dann kam eben das Angebot, ob ich nicht nach Dortmund gehen möchte, sondern lieber da bleiben möchte für ein duales Studium, verbunden eben mit einer Berufsausbildung offiziell an der Hochschule in Osnabrück, eben am Standort in Lingen, am IDS, Institut für duale Studiengänge. Und das habe ich dann sehr dankend angenommen und war da auch sehr, sehr froh drum. Genau, und bin dann eben da mit dem Bachelor angefangen in Lingen und habe dann da 3 Jahre erstmal studiert und nebenbei gearbeitet. Also in Lingen ist, finde ich, halt sehr, sehr interessant aufgeteilt. Die haben halt so ein Wechselmodell. Die sind halt, also die Studierenden vor Ort sind halt immer 3 Monate Vollzeit am Studieren und
Ja.
dann 3 Monate Vollzeit am Arbeiten.
Also Blockunterricht im Grunde genommen.
Genau. Genau. Und das finde ich sehr charmant, weil dann hat man halt trotzdem noch dieses Studentenleben. Gerade in den ersten Zeiten, in den ersten Wochen des Semesters kann man dann immer noch ein bisschen auf den Putz hauen und sich darüber freuen, dass man gerade Vollzeitstudent ist. Ist natürlich temporär sehr befristet und dann geht es natürlich am Ende auch dann direkt in die Klausurenphase, dass man dann am Ende der 3 Monate in den Modulen jeweils direkt die Prüfungen ablegt. Und das ist aber auch am IDS gang und gäbe, dass man sogenannte Praxistransferprojekte schreibt, dass man die Module, die man eben in dem Semester hatte an der Uni, dann eben auf den praktischen Berufsalltag anwendet.
Kann ich mir das dann so richtig als wissenschaftliche Arbeit vorstellen? Also auch mit Fußnoten und
Genau.
Literatur und so? Okay.
Genau, also eine vollkommen wissenschaftliche Arbeit. Also als ich zu der Zeit, als ich in Lingen war, war es so, dass man pro Semester eben 6 Module hatte und dann tatsächlich in jedem Modul eine so eine kleine kurze wissenschaftliche Arbeit verfassen musste. Also damals waren die Anforderungen pro PTP, Praxistransferprojekt, eben 5 bis 8 Seiten. Dann halt eben mit Einleitungen, theoretische Grundlagen, Anwendung auf die Praxis, kritische Reflexion, Fazit, Literaturverzeichnis, dass man dann tatsächlich da die theoretischen gelernten Kenntnisse aus der Uni einmal auf den praktischen Alltag anwenden kann, um dann mal zu sehen, okay, funktioniert das Ganze denn überhaupt, was ich da in der Theorie alles gelernt habe?
Und die Dozenten waren dann reine Theoretiker, also Hochschulprofessoren, Schrägstrich Dozenten, oder waren auch Praktiker dabei, die da auch mitgearbeitet haben oder mitgeprüft, wie auch immer?
Also es waren die Dozenten waren tatsächlich nahezu alles ehemalige Praktiker. Also es waren alle Leute, die da mal, die da dozieren, sind halt ehemalige Praktiker aus der Wirtschaft, die dann halt eben noch den akademischen Weg eingeschlagen haben. Also da sind schon einige Dozenten, die halt mal in namhaften Unternehmen gewesen sind, im Controlling-Bereich. Fällt mir da ein Dozent ein, der auch irgendwie, ich komme jetzt gerade nicht mehr aufs Unternehmen, aber der da im Controlling-Bereich sehr, sehr viel macht. Und die waren eben alle früher in der Praxis und dann jetzt eben noch in dem theoretischen Teil, dass die halt dann auch wirklich aus der Praxis erzählen können. Und diese Dozenten kontrollieren dann eben sowohl die Klausuren als auch eben diese Praxistransferprojekte.
Okay. Ich will noch einen Schritt mal ganz kurz zurückgehen, und zwar, weil Sie gesagt hatten, dass Sie, als Sie gesagt haben, okay, den Zahntechniker-Ausbildung, das ist praktisch resultiert aus einem Praktikum, das Sie im Rahmen Ihres allgemeinbildenden Abiturs gemacht haben. Das ist richtig, ne?
Ja, also nicht im Rahmen des Abiturs, sondern eher während des Abiturs. Also es war schon ein freiwilliges Praktikum, was ich während der Schulferien gemacht habe. Es kam jetzt, war jetzt nicht von dem Gymnasium organisiert, aber es war halt, dass ich mir noch nicht ganz sicher war, was ich denn nach meinem Abitur gerne machen würde und da halt mal verschiedene Praktika ganz unorganisiert von der Schule, also privat organisiert dann mal gemacht hatte in den Ferien und dann halt mal in die Berufe reingeschnuppert habe. Und da kam ich sowohl mit dem damaligen Chef des Dentalabors als auch mit den Fähigkeiten und den Interessen. Das fand ich sehr, sehr angenehm und sehr spannend. Und habe dann halt mit dem Chef des Dentalabors damals halt auch noch überlegt, wo kann der Weg hingehen, wie kann der Weg laufen, weil ich mir halt den Beruf des Zahntechnikers als, ich sag mal, Daueraufgabe zu dem Moment nicht vorstellen konnte. Und dann hatte er eben berichtet, dass seine Tochter eben einen sehr ähnlichen Werdegang hatte, dass die nach dem Abitur eben auch eine Ausbildung als Zahntechnikerin gemacht hat und dann halt eben das Zahnmedizinstudium angeschlossen hat. Und da habe ich dann auch während meines Abiturs schon über den Chef des Dentalabors organisiert auch Praktika bei Zahnärzten gemacht. Also habe da auch mal Zahnärzten über die Schulter geguckt, wie läuft denn da eigentlich die Arbeit, wie geht's denn da eigentlich so, was sind da auch verschiedene Schwerpunkte. Und genau, habe dann halt während der Ausbildung auch das große Glück gehabt, dass von dem Dentallabor sehr, sehr viele Veranstaltungen organisiert werden. Der ehemalige Chef des Dentallabors hatte auch tatsächlich sogar einen eigenen Studiengang in dem Bereich ins Leben gerufen. Kraniomandibuläre muskuloskeletale Medizin. Also ein Fortbildungsstudiengang für Zahnärzte sozusagen. Und da habe ich dann tatsächlich sehr, sehr viele Zahnärzte eben auch kennenlernen dürfen und habe mich da vernetzen können in dem Bereich und fand es total spannend und war sehr, sehr angefixt. Aber aufgrund, gelinde gesagt, meiner Faulheit im Abitur ist es dann tatsächlich dann nachher nicht so gekommen. Aber ich bin heute auch absolut nicht traurig darüber, dass es nicht so gekommen ist, sondern ich hatte danach auch tolle berufliche Stationen und habe eben, um den Bogen zu schließen, dann auch meinen Masterstudiengang an der Fernuni in Hagen dann nach dem Bachelor
Ja,
aufgenommen.
da können wir gleich nochmal drüber sprechen. Ich wollte nur mal einen kleinen Punkt jetzt setzen, dass es wichtig ist, gerade beim allgemeinbildenden Gymnasium, dass man da auch so ein paar Praxisphasen hat. Und ich finde das ganz gut, kenne das von der einen oder anderen Schule, die es mittlerweile hat, dass man da auch verpflichtende Praktika hat für die Schüler. Und gerade auf dem allgemeinbildenden Gymnasium, im Gegensatz zum Berufskolleg oder so, die immer so ein bisschen die Praxis schon mit drin haben, auch spezialisierter sind. Finde das eine ganz gute Sache, weil mein Abitur ist jetzt schon ein bisschen her, aber ich kann mich noch dunkel daran erinnern, als es dann fertig war und mich meine Eltern fragten, was willst du denn jetzt machen? Also, keine Ahnung, ne? Ich ging zum Praktikum, kennt ja niemand. Gut, jetzt war erstmal zur Bundeswehr gegangen, da konnte man wieder ein bisschen drüber nachdenken, was man macht. Aber die gibt es ja heute auch nicht mehr, oder zumindest den Grundwehrdienst nicht mehr, aber vielleicht kommt er ja wieder, werden wir sehen. Naja, also von daher ist das schon mal ein wichtiges Fazit, was wir, glaube ich, ziehen sollten an dieser Stelle, dass darf man ruhig machen, auch auf dem allgemeinbildenden Gymnasium. Ne? Okay, dann duales Bachelorstudium, da haben Sie eben gerade schon ein bisschen was von erzählt. Und wie sind Sie an die Fernuniversität gekommen? Weil da ist es ja durchaus, weil ja Universität, klassische Universität, so viel Praxis gibt es da ja nicht. Also wieso haben Sie diesen Schritt gewählt oder wussten Sie es vorher nicht?
Nee, das war schon eine sehr bewusste Entscheidung. Also ich hatte dann nach meinem dualen Studium, habe ich dann das Unternehmen, wo ich den Bachelor gemacht habe, verlassen und habe in Osnabrück angefangen bei einem namhaften Bauunternehmen und habe da gesagt von vornherein, dass ich sehr, sehr gerne und unbedingt ein Masterstudium absolvieren würde. Und da war aber damals das Commitment von beider Seiten auch völlig im Einvernehmen, dass man gesagt hat, okay, man arbeitet erstmal ein Jahr in Vollzeit, um sich eben in die Themenbereiche des Unternehmens einzuarbeiten, neuer Laden, dann halt auch als Vollzeitangestellter Projektcontroller da angefangen und habe dann erstmal ein Jahr in Vollzeit da gearbeitet und habe mir in der Zeit Gedanken gemacht, was für einen Master möchte ich denn eigentlich machen, an welcher Universität, an welcher Fernuni, an welcher Hochschule, wie auch immer. Und mir war halt sehr, sehr wichtig auf der Pro-Liste, dass ich halt nicht so gezwungen bin in feste Vorlesungsrhythmen. Also es gibt ja Konkurrenzunternehmen, nenne ich es jetzt mal, der Fernuniversität in Hagen, die da auch Vorlesungen eben, ich sage es mal beispielsweise jeden Mittwoch und jeden Samstag anbieten, wo ich gesagt habe, das ist einfach nicht das Modell, was mich catcht, wo ich Freude dran habe. Ich habe halt sehr die Flexibilität geliebt. Also natürlich ist es im ersten Moment ernüchternd, wenn man dann am Anfang des Semesters irgendwie, wer weiß, wie viele Skripte mit, wer weiß, wie viele Seiten nach Hause geschickt bekommt. Aber ich fand es halt schon wirklich sehr, sehr praktisch, dass man sich da die Zeit sehr frei wählen konnte, wann man sich mit den Dingen beschäftigt. Und jetzt muss man halt auch da nochmal dazu sagen, dass für mich zum Glück, für andere Menschen natürlich nicht, die Corona-Pandemie mir etwas in die Karten gespielt hat, weil als ich angefangen bin mit dem Masterstudium, war halt eben an den Wochenenden auch nahezu nichts anderes los. Also das Wochenende war sowieso, da
War
habe
nichts los, deswegen hat man studiert.
ich. Genau. Also wie gesagt, es war halt von vornherein der Plan, das mit der Corona-Pandemie kam jetzt natürlich unerwartet, aber es war an der Stelle wirklich praktisch, weil man hatte halt nach dem Berufsleben halt abends und gerade an den Wochenenden sich die Zeit damit zu beschäftigen und das fand ich wirklich sehr, sehr gut. Also das hat mir wirklich gut gefallen in Hagen, dass man da eben sich selber frei einteilen kann, wann man sich mit den Dingen beschäftigt. Also für die Pflichtmodule gibt es ja so Seminare, so Kurse, genau,
Mentoriate,
Mentoriate, genau. Dass man da sich online eben noch zusammenschalten kann mit ein paar Leuten und ansonsten ist man da ja wirklich sehr, sehr frei und das habe ich auch wirklich genossen, dass man da sich selber organisieren konnte. Das ist für den einen gut, für den anderen schlecht. Für mich war es eben von vornherein das, was ich gerne wollte und was jetzt auch im Retrospektiv wirklich tatsächlich erfüllt worden ist, wo ich wirklich sage, das hat meine Erwartungen genauso erfüllt, wie ich sie mir vorher erhofft hatte.
Also Sie konnten auch dann, wie ich das rausgehört habe, seitens des Arbeitgebers auch frei wählen, was Sie machen. Also das ist ja nicht bei allen Arbeitgebern so. Da gibt es ja vielleicht eventuell auch bestimmte Vorgaben, wo man sagt, die 3, 4 Hochschulen sind es. Da kannst du eine von wählen oder nach dem Motto, ja, die ist es und die musst du jetzt nehmen. Auch das kenne ich übrigens auch. Aber das war bei Ihnen dann nicht so, ne?
Nee, das war nicht so. Also ich hatte mir Gedanken gemacht und hatte dann da bei meinem Arbeitgeber auch vorgestellt, was ich mir eben vorstelle. Und da gab es natürlich, gab es da ganz selbstverständlich Meinungen und Ideen zu. Und dann hatte man halt abgewogen und dann hatte ich aber von vornherein gesagt, dass ich halt die Fernuniversität in Hagen priorisiere. Und dann gab es, wie gesagt, Überlegungen. Aber es war jetzt nicht so, dass da irgendjemand gesessen hat und gesagt hat, nein, mach das auf gar keinen Fall. Konnten natürlich auch alle die Flexibilität verstehen, weil natürlich für einen Arbeitgeber, wenn man dem sagt, ich mache es lieber flexibel am Wochenende und nicht jeden Mittwoch muss ich auf die Uhr gucken, damit ich um 16 Uhr Feierabend mache, damit ich abends noch eine Vorlesung sitze, kam denen sicherlich auch einigermaßen entgegen. Von daher war das eine einvernehmliche Entscheidung, dass man das gemacht hat, dass man das so angegangen ist und genau.
Also jetzt haben Sie einen Vorteil oder zumindest aus Ihrer Sicht einen Vorteil genannt, die Flexibilität in Hagen, die ist auch wirklich gegeben, vielleicht bis auf die Prüfungen so ein bisschen.
Genau.
Das ist vielleicht ein Nachteil oder wie würden Sie das finden? Oder sagen wir mal so, kennen Sie noch andere Vorteile der Fernuniversität beziehungsweise welche Nachteile gibt es aus Ihrer Sicht?
Ja, also Nachteile ist tatsächlich, wenn man es jetzt ganz reduziert betrachtet, fand ich das Thema der Klausuren. Also, dass man da, ich kenne es von anderen ehemaligen Arbeitskollegen, Bekannten, Freunden, dass die an anderen Hochschulen ihren Masterabschluss eben gerade erwerben und dass die halt selbst völlig frei wählen können, wann die Klausuren geschrieben werden. Ich glaube, das Modell wäre in der Form auch nichts für mich. Also ich bin schon froh, dass es da Klausurtermine gab, wo man halt dann auf den Termin hingelernt hat, dass man jetzt nicht sie ist völlig frei selbst wählen konnte, wann möchte ich denn diese Klausur schreiben. Auf der anderen Seite ist es natürlich aus Studierendensicht wünschenswert, wenn es halt mehr Termine gibt, dass man sich halt irgendwie auch schneller mit den Themen irgendwie durchhangeln kann, möglicherweise, oder dass man halt eben auch sagen kann, ich kann, wenn ich mal unter Umständen eine Prüfung aus Gründen nicht bestanden habe, dann halt schnell das Ganze nachholen. Genau, von daher, das wäre tatsächlich so ein Punkt, wo ich sage, da, das ist Stöhnen auf hohem Niveau, aber das wäre jetzt was, was man unter Umständen wirklich tatsächlich noch verbessern und das Angebot einfach erweitern kann, wobei man auf der anderen Seite aber auch festhalten muss, dass ich sehr, sehr froh und glücklich damit war, dass während der Corona-Zeit die Klausuren dann eben aufs Online-Format umgestellt worden sind und man da jetzt nicht gar keine Klausuren schreiben konnte oder irgendwie unter welchen Bedingungen auch immer mit Maske Klausuren schreiben musste in Präsenz oder wie auch immer das gegangen wäre. Also da war ich mit den Gegebenheiten in Hagen zu dem Moment wirklich sehr zufrieden.
Ich war schon ganz froh, dass wir nicht online mit Maske da sitzen mussten, sowohl die Studierenden als auch die Aufsichten. Das, aber, also, naja, man lacht jetzt da ein bisschen drüber über die ganze Sache, aber boah, damals, naja, gut. Okay, also die Online-Klausuren, würden Sie sagen, ist auch ein Vorteil. Wenn ich jetzt mal aus Ihrer Sicht das so erfragen möchte, wir schreiben ja unsere Klausuren immer am Semesterende. Für die, die jetzt Hagen nicht ganz so genau kennen, bei uns ist es ja in der Regel Teilzeitstudium. Das heißt, das Semesterende wäre jetzt im Wintersemester im März und nicht wie bei vielen Präsenzunis irgendwann Anfang Februar, dann ist die Sache vorbei. Nee, das ist dann März und dann geht es weiter im April und dann sind im September wieder die Klausuren und nicht, wie sonst man das kennt, im Juli. Würden Sie, wenn Sie sagen, okay, ich könnte mir so, na, nicht völlige Freiheit, aber man sagt vielleicht so zwei Klausurtermine, vielleicht drei im Semester, würden Sie die eher dann am Semesterende bündeln, dass man da vielleicht drei, vier Alternativen hat für ein Modul? Oder würden Sie sagen, okay, ich könnte mir aber auch vorstellen, dass man irgendwie in der Mitte des Semesters noch einen Termin macht?
Fände ich tatsächlich die Mitte des Semesters noch deutlich komfortabler, weil man dann natürlich auch die Möglichkeit hat, noch deutlich mehr Module zu belegen. Also wenn man zum Ende des Semesters dann drei Zeitpunkte hat und dann im Teilzeitstudium ist es ja normalerweise so im Regelvorgang, dass man eben zwei Module belegt. Wenn man dann sagt, jetzt möchte ich aber vier machen und die trotzdem alle am Ende des Semesters gebündelt sind, ist es ja schon nicht wenig Umfang in den Klausuren, muss man sagen. Von
Ja,
daher glaube ich, wäre
zehn
es
Credits sind es, ne?
genau.
Hagen hat fast überall 10 Credits, ja.
Genau, aus dem Bachelor kannte ich halt 5 Credits, beziehungsweise war es da sogar aufgeteilt in 2,5 für die Klausur und 2,5 für eben vorhin berichtetes Praxistransferprojekt. Und es ergab sich dann eben zusammen dann die 5 Credits pro Modul. Von daher war die 10 Credits in Hagen schon eine andere Nummer, sage ich jetzt mal so. Und um auf die Frage zurückzukommen, glaube ich, wäre es an der Stelle dann komfortabler, wenn man in der Mitte einen Zeitslot hat, dass man dann halt unter Umständen sich auch selber das Semester nochmal in 2 Teile teilen kann. Um dann zu sagen, im ersten Teil des Semesters beschäftige ich mich mit Modul A oder B und im zweiten Teil dann mit Modul C oder D. Genau.
Okay, also in der Tat, ich fragte deshalb, weil wir nämlich jetzt im Bachelorstudiengang bei den Pflichtmodulen, ne, nämlich genau das jetzt einführen, muss man genau sagen, dass wir noch einen zweiten Termin dann haben, aber den packen wir dann in die Mitte des Semesters, ne? Was
Ja,
machen wir
das
denn mit
wird
den
total gut
Pflichtmodulen?
gehen.
Jetzt wollen wir erstmal so gucken, wie das überhaupt läuft, wie das angenommen wird von den Studierenden. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass wir das dann ausbauen, wobei das auch immer eine Frage der Ressourcen natürlich ist, ne? Sind ja auch Steuergelder, die da reinfließen. Also von daher müssen wir mal schauen, wie wir das machen und wo wir nachher auch digitalisieren können, auch bei den Klausuren, bei der Auswertung und so. Gerade so, ich sag mal, vielleicht im Bachelor-Bereich geht das vielleicht besser, als es vielleicht im Master-Bereich ist, ne? Okay. Ja, was sind so aus Ihrer Sicht so Nachteile an dem Studium in Hagen?
Also ich glaube, ein allgemein gesehener Nachteil ist die Fernuni, sage ich mal, dass man halt jetzt nicht so einen Kontakt hat zu anderen Studierenden. Also aus dem Bachelor war ich tatsächlich gewohnt, wir waren in einer Studiengruppe mit irgendwie 20 Leuten und man hatte schon einen sehr großen Zusammenhalt. Es war halt wie so ein Klassenverbund mehr oder weniger. Und das ist halt in Hagen ja schon deutlich distanzierter, will ich jetzt mal so sagen. Also ich hatte von vornherein das Glück, dass mich hier zu Hause meine Freundin im Studium begleitet hat und am Anfang des Studiums noch ein, zwei Kumpels, die mit angefangen sind. Das war von daher halt für mich eine ganz andere Nummer, aber ich glaube, allgemein gesehen ist es schon deutlich distanzierter. Natürlich gibt es WhatsApp-Gruppen und Kommunikationskanäle, aber es ist halt doch der Unterschied zum Bachelor, gerade wenn man vorher so einen Klassenverbund hatte, ist halt schon sehr extrem an der Stelle. Für mich war es aber halt immer noch genau das, was ich mir halt vorgestellt hatte. Von daher glaube ich, dass das halt so ein Nachteil ist, der bei einigen Menschen aufkommt, die halt unter Umständen sich in Anführungsstrichen allein für so ein Studium entscheiden und dann damit starten. Für mich ist es allerdings dann aufgrund der Umstände eben kein Nachteil gewesen an der Stelle.
Nutzt man dann es gibt ja auch die offiziellen Kanäle der Fernuniversität zum Austausch, also der Studierenden untereinander oder auch mit uns als Lehrende. Nutzt man dann eher die oder nutzt man dann doch die private WhatsApp-Gruppe mit irgendwelchen Studierenden, die man gerade durch Zufall kennengelernt hat?
Sowohl als auch. Also es ist schon so, dass wenn ich Module belegt hatte, wo ich irgendwie Fragen hatte, es gibt ja auch immer diese Kommunikationsforen im Moodle, da hatte man dann schon geguckt, ob das Thema in letzter Zeit irgendwann mal beschrieben, besprochen, erfragt worden ist. Aber ansonsten habe ich es tatsächlich auch viel. Es gibt ja für jedes Modul eine WhatsApp-Gruppe von Studierenden organisiert, wo man dann auch in den Austausch gekommen ist mit anderen Studierenden, wo es dann irgendwie um Fragen geht, wo man Schwerpunkte setzt, wo es um Fragen geht, wie lernt man, hat man unter Umständen Karteikartensystem? Es gibt ja auch sogar tatsächlich Drittanbieter, die zugeschnitten auf die Fernuniversität in Hagen beispielsweise Karteikarten vertreiben, irgendwie gerade für diese klassischen Auswendiglernmodule. Man sich da dann nochmal austauscht, ob da jemand von den Studierenden, die halt das Modul schon belegt und erfolgreich bestanden haben, irgendwie einen Praxistipp hat, wo man nochmal genau drauf gucken soll. Oder vielleicht auch irgendwie eine gute Übersicht, die es zusammenfasst, dass man halt, was mir persönlich auch immer sehr wichtig ist, die Gesamtzusammenhänge in den Modulen halt nicht außer Acht lässt, ne? Weil für mich persönlich hilft es halt nicht, das letzte Detail zu kennen, wenn ich den Gesamtkontext halt nicht wiedergeben und darin einstellen kann.
Ja gut, man wird, glaube ich, das Problem nicht lösen können, dass man sich nicht jede Woche irgendwie in Person, also heißt es ja so schön, trifft. Das ist nachvollziehbar, glaube ich, an der Fernuniversität. Wir lösen es ja momentan auch so bei uns am Lehrstuhl schon etwas länger, dass wir eigentlich sagen, alles digital, ne, vom ersten bis zum letzten Semester, inklusive des Seminars, und das kann man ja online machen, aber wir bieten dann ja auch immer eine Präsenzalternative an. Die haben Sie ja auch gewählt mit dem Skiseminar, was vielleicht nicht unbedingt so nachhaltig ist, aber dann hat man zumindest so ein bisschen Studentenleben, und im Sommer machen wir es ja auch immer so, dass wir irgendwo am Ort eines Studienzentrums sind, wo wir auch ein Seminar anbieten. Jetzt sind wir demnächst in Bregenz. Also da haben sich auch so viele Studierende übrigens angemeldet wie zu dem Online-Seminar. Ne? Also das je nach Neigung. Ne? Aber ansonsten macht es wenig Sinn. Also wenn wir jetzt Veranstaltungen anbieten für Studierende seitens des Lehrstuhls, haben wir letztens Evaluation gemacht mit 60 Leuten. 100% haben online angegeben. Ne? Das findet aber Dienstagabend statt. Ne? Das ist auch das, was Sie auch gesagt haben eigentlich. Ne?
Also
Das
ich fand das Skiseminar damals auch total eine tolle Erinnerung auch an ein ans Masterstudium, dass man da sagen kann, irgendwie, was weißt du noch damals, als man irgendwie im Skiseminar gewesen ist fürs Masterstudium. Also das fand ich auch einen tollen, für mich war es ja tatsächlich schon fast der Abschluss des Studiums. Also nach dem
Ja.
Skiseminar kam ja dann nahezu in Anführungsstrichen nur noch die Masterarbeit. Von daher, das war schon eine tolle Möglichkeit an der Stelle.
Okay, aber das werden wir auch weitermachen, und wir machen es auch weiter mit der Uni Wuppertal zusammen. Das haben Sie, glaube ich, auch schon kennengelernt, ne?
Ja,
Genau.
mit dem Professor Dr. Krasselt, ne?
Ja, genau. Also das läuft ja auch sehr gut. Das ist auch so eine Erfahrung, die wir auch gesammelt haben, dass man Fernstudierende auch durchaus mit Präsenzstudierenden an der Präsenzuniversität zusammenschmeißen kann. Weil dort sind ja auch viele im Masterstudium, und die Grenzen verwischen sich so ein bisschen. Viele von denen, die haben auch, also mal irgendwo einen Bachelor gemacht, arbeiten dann oder haben mal gearbeitet oder arbeiten immer noch. Und deswegen sind die so von der Persönlichkeit her gar nicht so viel anders als Fernstudierende, ne? Also funktioniert wunderbar, ja. Okay, wir werfen noch einen kurzen Blick in Ihre Abschlussarbeit, auch wenn die schon ein bisschen her ist, weil sie so ein ganz tolles Thema hatte mit agile Methoden im Projektmanagement. Und gerade dieses Thema so agiles Projektmanagement ist ja auch in der Praxis ziemlich stark angesagt. Und wenn ich das mal so ein bisschen so flapsig sagen darf, viele junge Leute kenne ich auch, die schwören auf sowas wie agiles Projektmanagement. Und ja, so meine Generation, die noch richtig arbeitet, ne? Das immer so ein bisschen, ja, das haben wir auch alle schon gemacht. Das ist also für uns irgendwie so alter Wein in neuen Schläuchen. Wo ist denn da so ein bisschen so die Wahrheit?
Ja, also ich hatte mir genau aufgrund meines Projektcontroller-Daseins zu dem damaligen Moment hatte ich mir halt auch ein Thema gewünscht und letztendlich dann ja auch abgestimmt aus dem Bereich Projektmanagement und hatte dann halt eben das agile Projektmanagement, das ist ja wirklich ein Thema, was in aller Munde ist, mir angeschaut. Man kennt ja dieses magische Dreieck aus dem klassischen Projektmanagement mit irgendwie das Ergebnis ist fix und Kosten und Aufwand sind irgendwie variabel, aber ich sage jetzt mal so, die ältere Generation sagt, das hätte ich gerne und jetzt mach mal. So. Im agilen Projektmanagement ist es natürlich noch ein bisschen anders. Da sind ja dann die Kosten und der Aufwand an der Stelle fix. Also ich habe die und das Personal, ich habe die und die Kosten zur Verfügung und ich hätte gerne ein Ergebnis, was ich aber noch nicht ganz genau definieren kann. Also irgendwie in die Richtung, aber es ist halt noch nicht so konkret durchdekliniert wie eben im klassischen Projektmanagement. Und da gibt es ja viele verschiedene Möglichkeiten. Die Scrum-Methode ist irgendwie eine, Kanban, also gibt es ja ganz viele Methoden im agilen Projektmanagement. Und ich hatte mir für meine Abschlussarbeit eben die Design Thinking-Methode ausgewählt. Das ist eine relativ moderne, neue, vielversprechende Methode, wo auch so ein iterativer Prozess stattfindet. Ist keine ganz einfache Methode, also ganz simpel erklärt, gibt halt irgendwie drei Stufen. Also in der ersten Stufe wird halt irgendwie versucht, also eine geschaffene Situation irgendwie zu verstehen, der Nutzer, also es ist halt eine Methode, wo halt der Nutzer im Fokus steht, also die Nutzerzentrierung wird sehr groß geschrieben, dass der Nutzer halt beobachtet wird und dann halt geschaut wird, okay, was macht er denn, was will er denn, wo gibt es denn unentdeckte Bedürfnisse, sozusagen die Stufe 1. Und in der Stufe 2 werden dann halt Ideen entwickelt und das Problem, die Situation wird aus verschiedenen Gesichtspunkten eben betrachtet. Und in der dritten Stufe werden dann Prototypen entwickelt und getestet, um halt diese im bestmöglichen Fall unentdeckten Bedürfnisse des Nutzers eigentlich neu zu befriedigen an der Stelle. Genau, und das ist halt eine relativ neumoderne, vielversprechende Methode, wo halt dann eben das agile Projektmanagement mit betrieben wird. Und da hatte ich mich halt ganz grob mit Möglichkeiten und Grenzen beschäftigt. Also wo kann es helfen? Was kann es denn tatsächlich bringen irgendwie? Also ich hatte mir dann selber Kategorien gebildet, also jetzt nicht Kategorien von Design Thinking, sondern mehr oder weniger Einflussbereiche, auf die das Design Thinking wirkt. Also beispielsweise das Individuum selber, was habe ich als Mensch davon? Dann was hat das Team davon im Unternehmen? Was hat das Unternehmen konkret davon? Was ist die Auswirkung auf die Produkte, die halt da eben entwickelt werden? Und was ist also die Methode dann selber an der Stelle noch angeschaut, weil die halt aktuell noch in der Literatur als sehr, sehr kompliziert auch dargestellt wird, dass man daher eben auch die Mitarbeiter richtig schulen muss, dass sie halt, das ist nämlich auch eine der Grenzen im Bereich des Individuums, dass man halt da dann die Methode tatsächlich durchdringt. Und als letztes dann noch die Kategorie des Nutzers. Also was habe ich als Nutzer denn eigentlich davon, dass ich da jetzt irgendwelche Übungen mache, irgendwo im Fokus stehe? Genau, und das waren so die Kategorien, wo ich mir dann halt Vor- und Nachteile mal angeschaut habe. Was kann denn diese Methode eigentlich leisten und wo stößt sie halt eben auch an die Grenzen?
Das ist ja im Grunde genommen was man jetzt eher so in den Bereich Innovationsmanagement eingliedern würde, verstehe ich so, dass man vielleicht jetzt sagt, okay, das klassische Projektmanagement ist eher so auf den Routinefall oder das Routineprojekt ausgelegt. Ne? Da ist das vielleicht nicht unbedingt so das Richtige, diese Methode oder dieses Verfahren im Grunde genommen. Das fällt so eher in den Innovationsbereich. Kann man schon irgendwie so sagen, das ist jetzt erfolgreicher als vorher? Also bringt man jetzt mehr Innovationen raus oder sind die Innovationen erfolgreicher? Kann man das schon so sagen?
Also in der Literatur, die ich ja jetzt im Rahmen meiner Masterarbeit untersucht habe, mit einer systematischen Literaturrecherche, ist es schon davon die Rede, dass die Mitarbeiter innovativer und innovationsfreudiger werden. Also dass
Ja.
dadurch mehr Innovationen entstehen. Auf der anderen Seite ist natürlich auch ein Kritikpunkt, dass wenn der Nutzer so im Mittelpunkt steht, radikale Innovationen, die der Nutzer selber sich überlegt, natürlich auch immer schwierig sind, weil es dann natürlich auch an der Vorstellungskraft oder unter Umständen an der Vorstellungskraft der Nutzer hapert, sich etwas gänzlich Radikales als Innovation dann vorzustellen. Aber allgemein gesehen wird in der Literatur schon beschrieben, dass diese Methode sehr erfolgsversprechend ist und durchgeführte Tests da sehr, sehr positive Ergebnisse zeigen.
Ja gut, und innovationsfreudiger, das ist ja das eine. Es ist schon mal ganz gut, dass man vielleicht mehr Innovationen anstoßen kann im Unternehmen als vorher. Aber wenn die alle nicht erfolgreich sind, dann bringt es ja auch nicht so viel. Also da braucht man ja vielleicht sogar eher noch ein bisschen mehr Controlling, um da ein bisschen aufzupassen, dass das nicht alles zu risikoreich wird, ne? Oder
Ja.
sehe ich das falsch?
Nee, völlig richtig. Wobei da ja auch bei dieser Methode durch die Nutzerzentrierung der Nutzer ja auch sehr eng am Prozess dran ist und dann halt auch über die Prototypenentwicklung und dann halt auch iterative Rückkopplungsprozesse stattfinden, dass man da halt schon schaut, dass das Ganze eben zusammenpasst und dass es dann halt auch die Bedürfnisse des Nutzers entspricht. Aber natürlich ist auch eine Grenze dessen, dass man halt unter Umständen die falschen Nutzer auswählt und dann hat man nachher eine sehr, sehr kleine Nutzergruppe das Bedürfnis befriedigt, hat aber, wie Sie gerade richtig sagen, eine Innovation geschaffen, die jetzt für ganz wenige Menschen irgendwie ein förderliches Gut darstellt. Von daher ist es natürlich sehr relevant, dass man dann halt auch die wirtschaftlichen Interessen aus der Unternehmenssicht im Blick behält.
Okay. Ja, Herr Pindreis, ich sage zum Abschied irgendwie erstmal vielen Dank, dass Sie mitgemacht haben bei uns hier heute in der heutigen Folge. Und ja, ich wünsche Ihnen auf jeden Fall für die Zukunft alles Gute.
Vielen herzlichen Dank.